Wir finden es aber natürlich eine tragische Geschichte, dass sowas in einer Gemeinde passieren würde. Nun, das ging auch bis vor 2000 Jahren in der Gemeinde Jesu. Und was wir heute betrachten möchten, ist allumfassend ein bisschen auch länger als die Stelle, die heute vorgelesen wurde, und zwar in Apostelgeschichte 10, aber fängt eigentlich in Kapitel 9. Wir werden heute lernen, dass Petrus auch Vorurteile hatte und dass er auch zu lernen hat. Und ich glaube, wir auch heute genau das Gleiche. Wir haben auch Anwendungen für uns. Wir haben die Geschichte von Cornelius, aber im Mittelpunkt ist eigentlich nicht Cornelius, sondern Petrus, Gottes Diener. Und Gott musste Petrus für seinen Dienst vorbereiten. Unser Lehrsatz heute für diese Bibelstelle ist, Gott ruft uns auf, einander und anderen Menschen ohne Vorurteile zu dienen. Gott ruft uns auf, einander und anderen Menschen ohne Vorurteile zu dienen. So ist unserem Herrn und so möchte er auch durch Petrus uns was beibringen. Petrus muss erst vorbereitet werden. Und ich möchte ein bisschen den Zusammenhang merken für diese Vorbereitung. Petrus brauchte das. Die Gemeinde Jesu ist jetzt vielleicht 20 Jahre alt, 10, 20 Jahre alt. Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen, 3000 am Pfingsten, 5000 einige Zeit später. Wir sprechen von vielen Tausenden, die in Jerusalem sind und dann ausgestreut wurden durch die Verfolgung. Aber wenn du das liest, merkst du, die Gemeinde hat fast nur unter die Juden evangelisiert. Die Gemeinde war eigentlich eine jüdische Gemeinde. Jesus hat auch seinen Jüngern so gesagt, seinen 12, geht zuerst oder eigentlich nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und so ist es weitergegangen in der Gemeinde Jesu teilweise. Und auf alle Fälle hat Petrus hier damit zu kämpfen. Wir müssen verstehen, dass für Petrus, die im Alten Testament, der nach dem Alten Testament geboren wurde, okay, und das ganze Alte Testament durch, haben sie immer betrachtet, das Volk Gottes ist Israel. Israel ist das Volk Gottes. Alle, die durch den Samen Abrahams gekommen sind. Das heißt konkret, wenn du den wahren Gott erkennen wolltest, musstest du entweder schon aus Israel sein, Jude sein, oder proselytisieren, um Gottes, ein Teil Gottes Volk zu sein. Und das war tief in ihnen drin. Gott hat einen ewigen Bund mit seinem Volk gemacht. Er hat ihm Segen versprochen. Das Erfolg, der Erfolg, was sie hatten im Land und das Land selber. Und so hat Petrus weiter gelebt, auch nachdem Jesus auferstanden ist und die Gemeinde angefangen ist. Das Gesetz Mose, müssen wir verstehen, für Petrus war auch allumfassend. Hier ist Petrus. Sie haben das Gesetz weiter auch gefolgt, auch wenn sie nicht unter alle Gesetze gefolgt haben, das werden wir heute auch merken. Sie waren noch Juden, das war ihre Kultur. Und sie haben auch nicht anderen außerhalb dem jüdischen Glauben gezielt evangelisiert. Auch wenn es Ausnahmen gab, die Gemeinde und vor allem Petrus, sicher, mindestens Petrus, und ich würde sagen, stellvertretend für die Gemeinde, hat es weiter so gemacht. So war Petrus als Gemeindeleiter seiner jüdischen Tradition. Er war keine Ausnahme und war im Dienst für den Herrn unterwegs und er hat diesen blinden Flecken. Es gab auch Geschichten, wo jemand, der einen Nichtjuden heiraten würde oder jemand, der in Bezug einen anderen hatte, dass sie wirklich die verwerfen würde. Das war der alttestamentlichen jüdische Tradition. Nun, wir sehen, das ist fremd an. Wie hat sie so? Aber das war, hat sich entwickelt und war diese Vorurteile für die, die nicht Juden waren. Gott musste Petrus jetzt für den Neuen, für jetzt was vorbereiten. Gott macht nicht alles auf einmal. Die neue Gemeinde hat Gott nicht gesagt, okay, jetzt verboten das und das zu machen. oder das musst du machen, sondern Gott ist, hat viel Geduld, auch mit Petrus. Ich denke, wie hätte Gott Petrus so lange das machen lassen? Aber Gott hat erstmal schon in 1. Apostelgeschichte 1,8, dass sie Zeugen sind in Jerusalem und dann Judäa und Samaria und dann bis ans Ende der Erde. So ist es entstanden in Jerusalem, jüdische Gemeinde, und sie haben gezielt unter Juden weiter gedient oder evangelisiert. Aber jetzt kommt die Zeit, wo es auch zu den Heiden geht. So, Petrus wird vorbereitet, und zwar erst in Kapitel 9. In Kapitel 9, ab Vers 32, gibt es zwei Heilungen. Eine ist an Aeneas, die zweite ist Tabitha. Aeneas wurde gelähmt, er wird geheilt. Und diese Frau, Tabitha, die Dorcas hieß in Hebräisch, wird auch wird zum Leben gebracht, aus dem Tod auferweckt. Beide, obwohl sie Juden sind, waren in Lydda. Das heißt, er kommt von Jerusalem und war in Lydda. Das ist eine heidnische Umgebung. Das heißt, Gott verbreitet ihm schon vor, dass er was vorhat, auch unter den Heiden. Nun, Petrus ging weiter dann nach Joppa. Und Joppa, dort war ein Bruder. Und das merkt man im Ende von Kapitel 9, Vers 43. Es geschah aber, dass er 4 Tage in Joppa bei einem Gerber Simon blieb. Ein Gerber ist jemand, der mit Leder arbeitet. Das war für den Juden verboten. Okay? Aber er hat bei diesem Bruder übernachtet. Man merkt schon, er hält nicht alle die Reinheitsregeln. Er wird vorbereitet, das zu machen. Es gab unter dem rabbinischen Gesetz, dass eine verlobte Frau, wenn sie herausfinden würde, dass ihr Mann oder Verlobte ein Gerber war, sie durften ihm scheiden, durfte ihn dann von ihm trennen. So streng war das mit dem Gerber. Petrus aber, hat bei denen übernachtet. Aber er hat noch Haken. Er hat noch Vorurteile gegenüber den Nichtjuden. Gut, dann kommen wir jetzt zu der Stelle, wo Cornelius kurz erwähnt wird. Wir sehen Petrus Vorurteile, sie werden weniger, aber jetzt kommt diesem Cornelius, den er begegnen sollte. Wer ist dieser Cornelius? Oh, da ist Simon der Gerber, sein Haus angeblich vielleicht, wo es vielleicht war, da in der Stadt Joppa, kann man immer noch den Stadt Joppa sehen. Gott bereitet ihm vor, Petrus, durch eine klare Offenbarung. Und jetzt müssen wir den Cornelius kennenlernen. Wer ist diesem Cornelius? Ein Mann aus Caesarea. Wir haben das gesehen. Caesarea ist hier, ganz oben. Er war ein Mann, auf Latein ist sein Name, Cornelius, sein üblicher Name. Und er war ein römischer Hauptmann. Der war zuständig für einen Kohort. 300 bis 600 Soldaten, eher 600. Es war über den italischen Schar, vielleicht wie eine Reserve. Sie bestand aus Bogenschützen, Jahre später Bogenschützen, die ursprünglich aus Italien stammten und das Bürgerrecht erhalten hatten. Und sie waren schon eine besondere Kohort. Nun, das Wichtige ist seine Einstellung. Er war fromm und gottesfürchtig. Er hatte eine geistliche Einstellung. Er war gottesfürchtig. Er hat auch einen gottesfürchtigen Lebensstil gehabt. Er hat gebetet. Er hat Almosen gegeben. Alle Zeit zu Gott gebetet. Aber er war immer noch nicht bekehrt. Man kann gottesfürchtig sein, aber immer noch nicht ewiges Leben haben. Er wusste nicht von Jesus Christus. Das hat noch bei ihm gefehlt. Römer 10 sagt, wie werden sie hören ohne einen Prediger? Das ist die Antwort zu der Frage, wie werden sie hören ohne einen Prediger? Werden sie hören ohne einen Prediger? Nein, sie brauchen einen Prediger. Danke, Carole. Carole ist mit dabei. Sehr gut. Okay. Sie brauchen einen Prediger. Und das wird Petrus sein. Aber diesem Prediger muss vorbereitet sein. Er ist noch nicht so weit, zu einem Heiden nach Hause zu kommen. Es reicht nicht, nur ein guter Mensch zu sein und gottesfürchtig vorzukommen, viele gute Sachen zu tun. Man braucht Jesus Christus. Gott wirkt in Cornelius, bereitet ihm vor. Aber Gott muss auch den Diener vorbereiten, ihn zu treffen. Und was steht im Weg für Petrus? Vorurteile gegen andere Menschen. Eine andere Gruppe von Menschen. So macht Gott durch direkte Offenbarung und er begegnet Petrus in einer Verzückung. Das ist das Wort Ekstasis. Okay? Man kennt das Wort Ekstase. Ein Ekstasis, wie ein Traum, eine Vision hat er gesehen. Das war schon ein merkwürdiges Erlebnis. Diesem Leintuch kommt aus dem Himmel mit all diesen unreinen Tieren drin. Nun, ich habe von dem Gesetz Mose kurz geklärt, aber ein von den wichtigsten Gesetzen war die Speisegesetze. Es gab Essen, Dinge, die sie nicht essen durften. Und in diesem Leinentuch waren einige Sachen. Allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Gott hat diese Speisegesetze gegeben, um teilweise eine Kultur für Israel zu entwickeln. Und auch, es war übrigens interessanterweise, war schon gesunde Nahrung. Es gibt Menschen, die das gefolgt haben, weil sie Magenprobleme haben und waren gesund. Also das ist nicht ohne. Aber es war für das Volk Israel besonders ausgedacht, dass sie das folgen sollen. Sie durften Fleisch, Ochse, Taubenfleisch, solche Sachen. Aber es gibt andere Sachen, die nicht erlaubt waren, wie sie diese vierfüßigen Tieren. Man denkt an Sachen wie kriechende Tiere. Okay? Solche Tiere. Ich schau dir alle an. Was siehst du da, Philipp? Was für Tiere? Leonard, was siehst du für ein Tier da?
Schlange.
Schlange, ja, das war die erste, die ich auch gesehen habe. Was siehst du, Philipp? Siehst du noch was? Krokodil, ja. Wer hat Krokodilfleisch gegessen? Ich habe schon, ja. Okay. Wir sind unrein. Okay. Was noch? Hunde. Okay. Okay, Hundefleisch. Nicht unbedingt unsere, gell? Verschiedene Sachen. Katzen. Kamele. Esel, glaube ich. Pferde, okay. Also alle mögliche, Herr Strauß, okay, alle waren unreinen Tiere für das Volk Israel. Müssen wir müssen verstehen, das war todernst für sie. Okay? Und ganz ehrlich, selbst wenn du nicht Jude bist und du diese Verzückung hättest, wer würde sagen, ja klar, na? Schnell auf dem Herd, okay, auf dem Grill. Ja? Eigentlich, okay, wäre schon uns ekelhaft. Aber für Petrus war es eine ganz andere Hausnummer. Es war, nee, also Petrus ist sehr, es ist schwer für ihn. Und er weiß nicht, dass was Gott alles vorbereitet hat, okay? Aber das war eine Lektion, Gott geht etwas Persönliches. Er hat übrigens, er hat Hunger gehabt, okay? Es war Mittag, er hat Hunger. Okay, das heißt, er soll essen, aber die nicht. Petrus sagt in Vers 14, Gott sagt ihm, steh auf Petrus, schlachte und iss. Also das, selbst das Schlachten macht man unrein, aber dann ess das. Petrus aber sprach, keineswegs Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Also lebenlang habe ich das strikt gehalten, und jetzt anfangen? Nun, es geht hier nicht um das Essen. Das ist nicht die Hauptsache hier. Es geht hier um die Herzenseinstellung gegenüber anderen Menschen, die nicht im Gesetz sind. Es ging um Vorurteile gegenüber Heiden. Und Gott macht das mit uns, okay? Durch sein Wort, durch Umstände. Er rührt unserem Herzen. Es geht um das Herz. Und sein Problem mit anderen Menschen. Nun, wir merken, dass es schwierig war. Er sagt schon keineswegs. Und jetzt macht Gott das nicht einmal, sondern dreimal. Okay? Das war arg für ihn. Und Gott muss ihm auch ein bisschen ermahnen. Er sagte, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Und Petrus war in Verlegenheit. Also er hatte eine Verzückung, aber er sitzt da, was macht Gott mit mir? Was ist hier los? Okay. Und wir merken hier den starken Willen von Menschen, wie schwer es ist, unsere Meinung zu ändern, wenn wir das so stark halten, auch solche Verurteilungen gegen anderen Menschen. Es ist hart in uns manchmal. Petrus, es war schwer für ihn. Und selbst nach diesem Verzückung, okay, jetzt kommen die Männer, okay, Gott hat alles souverän im Griff, ne? Er bereitet ihm vor, er hat Cornelius schon angesprochen, jetzt kommen die drei Männer, um ihm zu begegnen und sie stehen vor der Tor, er weiß noch nicht, er hat nicht das Klingen hören, er hat nicht das, den Videokamera gesehen, dass jemand vor der Tür steht, er war noch oben auf dem Dach, er sitzt da und denkt, was macht ihr hier mit mir? Ihr überlegt, das steht da in Vers 19, während aber Petrus über die Erscheinung nachsahen, überlegt, was macht Gott hier, sprach der Geist zu ihm, hey Sieh, es gibt drei Männer unten. Sie warten auf dich. Du hast einen Auftrag. Gehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Wir müssen verstehen, Petrus hatte Gottes Wort hinter ihm. Er hat einige Bibelstellen nennen können, vor allem in 3. Mose 11. Aber Gott sagt, okay, jetzt ist eine neue Zeitalter, eine neue Heilszeit. Und jetzt musst du verstehen, es läuft anders jetzt, in Bezug auf Essen, Bezug auf Beziehungen zu anderen, die nicht Juden sind. Petrus ging zu den Männern, er hat ihn eingeladen, sie haben übernachtet, was eine Tagesreise war, um zurückzugehen, knapp 60 Kilometer. Und am folgenden Tag gingen sie nach Caesarea. So, wir merken hier, Gott bereitet seinen Diener vor, für das, was er vorhat. Bereitet Gott uns auch vor? Und wenn er uns vorbereitet, muss er auch Dinge in unserem Leben ändern. Weil Dinge stehen im Weg in unserem Herzen. Lieblosigkeit, kaltherzig anderen gegenüber. Weil wir nur an die Menschen denken, die uns gefallen. Ob es Familie ist, ob es eine Rasse ist, ob es die Armen oder Reichen, Hautfarbe, dass wir kaltherzig sind zu manchen, obwohl wir anderen mit vollem Herzen evangelisieren und dienen. Ich denke, wir merken schon die Anwendung auch für uns. Paulus oder Petrus gibt selber die Anwendung, rücke ich ein bisschen vor hier, als er dann, er kam zu Cornelius, zu ihm nach Hause. Und als er kam, Vers 27, während er sich mit ihm unterhält, ging er hinein und findet viele Versammelte. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es ist für einen jüdischen Mann, sich einen Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Also merkt ihr, es ist immer noch in ihm. Es ist nicht so, ja, okay, mache ich. Also es war, okay, ihr wisst, das bis jetzt habe ich nie gemacht. Das mache ich nicht. Aber jetzt stehe ich hier bei euch zu Hause. Der Raum war voll. Sie waren alle da von dem Haus, um das zu hören. Und weil wenn ein Jude zu einem Nichtjuden zu Hause kommt, das macht ihm unrein. Aber wenn du sitzt am Tisch mit denen, du kannst nicht sagen, ja, gibt es Schweinfleisch da drin? War das so gekocht oder so? Also gut, wir machen das heutzutage mit Gluten und Sachen, aber das für den Juden, das war einfach, das hat man nicht gemacht. Es war eine strikte Linie. Und er sagt, ich weiß, ihr wisst, das geht nicht, aber hier bin ich. Und er sagt weiter, und mir hat Gott gezeigt, keinen Mensch gemein oder unrein zu machen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Und so hat er das weitergegeben. das Gott ihm gegeben hat, das Evangelium. Nun, das zusammenzufassen ist, was wir in Vers 34 sehen. Petrus tat im Mund auf, sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt ihm angenehm. Das ist die Lektion im Kurzen. Das ist die Predigt. Okay? Das hätte ich schon euch die Zeit sparen können. Gell? Das ist die Predigt. Jetzt weiß ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet. Das Wort Ansehen ist ein griechisches Wort mit zwei Teilen. Der erste Teil ist Gesicht, der zweite Teil ist Annehmen. Okay? Das heißt, wir nehmen jemand eine an nach seinem Gesicht, die andere nicht nach seinem Gesicht. Wir verurteilen. Gott ist kein Ansehen der Person. Gott, die Person nicht ansieht. Das Gleiche in Apostelgeschichte 15, dass Gott macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, zwischen Juden und Nichtjuden, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigt. Die andere Entwendung für uns. Ein Prediger in Edinburgh hat so gesagt: Denn auch wir bündeln ganze Nationen von Menschen und werfen sie in dasselbe unreine Tuch. Wir haben keine Sprache, die verächtlich genug wäre, um ihre bösen Wege und ihre selbstsüchtigen Pläne zu beschreiben. Sie sind vierfüßige, wir sprechen von diesen Menschen, die wir verachten. Wer auch immer das ist für dich, sie sind vierfüßige Tiere, kriechende Wesen. In der Tat gibt es nur sehr wenige Menschen auf der Welt, vor allem solche, die in unserer Nähe leben, die nicht manchmal vor uns verachtet werden. Es sei denn, es handelt sich um den einen oder anderen aus unseren eigenen Familie, Schule oder Partei. Das ist unsere menschliche, fleischliche Zuneigung, ist Menschen zu verurteilen. Aber Gott ist gnädig und er geht uns nach. Er geht uns heute nach. Und er sagt, hab keine Verurteilen gegen anderen Menschen. Nun, Petrus wird hier angesprochen. Aber hier die Anwendungen für uns. Ich denke, es ist leichter auf den ersten Blick das anzunehmen, weil es geht in eine gute Richtung. Ne? Weil wir die Heiden sind. Gell? Sagen, ja super, jetzt die Heiden dürfen dabei sein. Gut so, danke Herr, machen wir weiter. Okay. Aber das ist hier in Petrus seine Situation. Auf der einen Seite kein Verbot gegen das, was er weiter gemacht hat, sondern es war nur die Freiheit zu haben und die Liebe zu haben zu anderen, die nicht Juden sind. Nun, wir wissen, ab dieser Stelle gab es immer noch Juden, jüdische Christen, die Feste gefeiert hatten, nach ihrem Kultur. Das ist ihre Familie Kultur. Wir wissen, Paulus zum Beispiel hat sein Haupt scheren lassen, in Apostelgeschichte 18, Vers 18. Und auch dazu vier Männer, die in Jerusalem gekommen sind, um nicht kein Anstoß zu sein zu den Juden dort. Und die Erklärung finden wir in 1. Korinther 9, wo Paulus sagt, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, ich bin frei vom Gesetz, muss ich nicht, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Für Paulus, das ist die Anwendung, und ich denke, das hilft uns. Heutzutage ist die Situation ganz umgekehrt. Damals war die Gemeinde fast nur Juden. Jetzt ist die Gemeinde fast nicht Juden. Wie gehen wir mit anderen um? Wie gehen wir mit Juden um? Wie gehen wir mit anderen Rassen? Ich möchte eine Stelle aufschlagen, die uns hilft zu verstehen. Und zwar in Epheser Kapitel 2. Epheser 2, Vers 14. Epheser 2. Und hier geht es um, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und als Gemeinde, was es bedeutet, in Christus zu leben, als Gemeinde. Und Paulus spricht hier ab Vers 14 über Jesus. Anwendung für uns. Epheser 2, Vers 14. Jesus, über Jesus. Denn er ist unsere Friede. Er hat aus beiden, Juden und Nichtjuden, eins gemacht. Und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Es gab, es gibt immer noch heute, Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden. Und es ist, Jesus sagt, Paulus sagt, Gott, Jesus macht den Frieden zwischen den Juden und den Nichtjuden. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Mensch zu schaffen, die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Das ist so was Schönes. Es ist in der Gemeinde Jesu sowohl Juden als auch Griechen, und das war das Wort für Nichtjuden, zusammen in der Gemeinde sein sollten. Und die Feindschaft ist weg, dass wir beide akzeptieren. Nun, Paulus hat weiter Juden, betrachtet als Juden, anerkannt. Römer 9 bis 11, 1. Korinther, sprach von Juden. Es gab ein Volk Israel. Aber dass sie erkennen, dass dieser Frieden, dass diese Feindschaft nicht mehr da ist. Und es ist nur möglich, liebe Geschwister, durch das Kreuz. Okay? Im Alten Testament, ohne Jesus, du musstest das Volk Israel werden. In dem Kreuz ist nicht nur frei gemacht, nicht nur frei gemacht, sondern es ist eins in Jesus Christus. Was das Schönste wäre in der Gemeinde Jesu, das haben wir leider nicht, aber schön wäre es, wenn es auch Juden in unserer Gemeinde gäbe. Weil es beide eins sind in Jesus Christus. Der Wand, der Trennwand, wie sagt er das schön, Zwischenwand der Umzäunung ist weg in Jesus Christus. Anwendung für uns zum Schluss. Auf der einen Seite, lass uns dankbar sein, was wir in Jesus haben. Lass uns dankbar sein, dass wir in diesem neuen Bund leben. Ist das nicht schön, dass es so ist? Schön für Petrus. Und Petrus hat es immer noch schwer gehabt. Später hat er auch zugeneigt, ja, sich nur mit den Juden zu essen. Okay? Und Paulus musste ihn wirklich ermahnen. Aber schön, dass wir das anders haben in Jesus. Dass wir eins sind in Jesus. Wir sind alle gleich vor dem Kreuz. Dankbar sein, wie Römer 11 sagt, dass wir eingepfropft wurden in Jesus Christus. Und dass wir trotzdem, wie Römer 11, Vers 18 sagt, nicht uns rühmen gegen die Zweige, dass wir das jetzt haben. Paulus sagt, nee, mach das nicht. Das ist in Bezug auf Israel. Mach das nicht, rühmen gegen Israel. Ihr seid zum Glauben gebracht, ihr seid eingepfropft, um denen neidisch zu machen, aber Gott wird trotzdem seinen Plan mit seinem Volk verbringen. Das heißt, eine demütige Haltung von Dankbarkeit, dass wir eingepfropft worden sind. Und zweitens, allgemein, möchte dich fragen persönlich, dass wir jeder für sich, okay, ich muss mein Herz auch prüfen, hast du ein Gräuel gegen andere Menschen? Und das muss ich überlegen, wenn ich unterwegs bin, okay, wenn ich Leute an der Straßenrand sehe oder in der Stadt bin und die sind anders, als ich bin. Andere Hautfarbe, Hintergrund, andere Kultur. Es riecht anders. Okay? Wenn du ihr Haus vorbeiläufst, riechst du das von den Küchenfenstern. Es riecht wie, keine Ahnung, riecht wie Curry oder riecht wie das oder jenes, okay? Das ist eine andere, oder? Man kann wirklich eine Kultur, Familienkultur riechen, wenn man vorbeiläuft. Okay? Da sind die Amerikaner, das riecht wie Hamburger ständig, ne? oder wie Wurst oder wie Curry oder wie Zimt oder also indisches Essen hat seins, ne? Und man sagt, naja, ja, die sind so. Okay. Haben wir ein Groll in unserem Herzen gegen anderen Altersgruppen, armen Menschen oder reichen Menschen, bestimmte Rassen? Dieses Rassismus steckt in uns allen. Und das ist, wie es ist ohne Jesus. Aber in dem Kreuz sind wir eins in ihm. Hast du was gegen, ich nenne einfach, mache eine Liste hier, gegen Afrikaner, Hellhäutigen, Araber, Chinesen, Juden, Mexikaner, Kolumbianer, Japaner, Russen? Merken wir, wie schnell das in uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann kommen bestimmte Sachen im Kopf. Da sind wir genau wie Petrus. Wir haben die Verzückung heute erlebt und Gott sagt dir, was ich rein gemacht habe, machst du nicht gemein, unrein. Lass uns als Gemeinde das festhalten. Und zum Schluss Jakobus 2. Jakobus 2, wir wollten im Glauben ausleben. Jakobus 2, der letzte Anwendung, wo dieses Wort auch vorkommt von Ansehen, ohne Ansehen der Person. Jakobus 2, Vers 1. Es geht um Glauben, Leben, nicht nur haben. Das heißt, du glaubst an Jesus, gell? Du sagst, ja, deswegen bin ich hier. Okay, aber da sind wir alle am Lernen, im Glauben zu leben. Und dann sagt er, meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Dann sagt er in Vers 8, wenn ihr wirklich nun das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das gesamte Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist alle Gebote schuldig geworden. Ich bin so dankbar, dass unsere Gemeinde so eine liebevolle Gemeinde ist. Also Menschen sagen das. Ich denke, sie wollen das nur schmeicheln. Nur ich denke, sie meinen das ernst. Das ist nicht uns. Das ist nicht wir. Das ist Jesus in uns. Okay? Und ich danke dem Herrn dafür. Aber das ist etwas, wo wir natürlich weiter wachsen können. Wenn wir denken, wenn wir Evangelisation denken und Leute einladen. Es gibt es Menschen, die wir sagen, nee, die nicht. Vielleicht ist genau die Personen, die Gott vorbereitet für dich. Aber da hast du Nein gesagt, wie Petrus. Aber Gott bereitet ihm vor, ein Nachbar, ein Freund, ein Bekannter. Und Gott sagt dir heute, bist du bereit, mein Diener zu sein? Dass du dein Cornelius erreichen kannst. Und dass diese Person nicht wie ein Mahatma Gandhi sein wird, der dann deswegen den Christentum ablehnt, wegen meinen oder deinen Gräuel und Verurteilung. Gott ruft uns auf. Gott ruft uns als Gemeinde auf, einander und anderen Menschen ohne Vorurteile zu dienen und zu evangelisieren. Mit Gottes Hilfe lasst uns das machen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du kennst unserem Herzen. Und es ist erschreckend für mich, meine Vorurteilungen, meinen Rassismus, meinen Menschenverachtung zu merken. Wie furchtbar, Herr, dass es so sein könnte, obwohl du für alle Menschen gestorben bist. Und warum ich deine Gnade erlebt habe. Und Herr, lass uns lernen, wie Petrus lernen musste. Alle Menschen zu lieben, alle Menschen, für alle Menschen zu beten. Und wo wir Hass, Verachtung, Menschenverachtung haben, Herr, reinige du uns. Lass uns mit deiner Liebe Menschen begegnen. Die Welt vorgaukelt solche Toleranz, aber das können sie nicht ohne dich. Aber Jesus, du hast die Trennzwischenwand der Umzäunung weggemacht. Lass uns das lernen und gib jede von uns lehrbaren Herzen, dass wir im November bei der Evangelisation, aber dass in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 40 Jahren, dass hier in der Gemeinde Menschen von jeder Bevölkerungsgruppe sein könnte und Freude haben könnte, deinem Wort zu hören. Amen.